Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit steht bei uns das dritte Buch Mose auf dem Programm. Und manche Bibelleser empfinden es regelrecht als Geduldsprobe, sich durch dieses biblische Buch mit Opfervorschriften und Anweisungen für den Gottesdienst an der Stiftshütte hindurchzuarbeiten. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass sowohl Hausbibelkreise als auch Leute, die eine Predigt halten sollen, am liebsten einen großen Bogen um das dritte Buch Mose machen. Ich versuche, fast alles, was darin zu finden ist, im Licht des Neuen Testaments zu deuten und habe dabei schon interessante Entdeckungen gemacht. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist jedoch, sich auf die symbolträchtige Darstellungsweise einzulassen und sich auf die Denkweise der Bibel einzulassen, wonach vieles aus dem Alten Testament als sogenannte Typologie, als eine Art Vorausbild zu sehen ist für das, was sich erst im Neuen Testament entfaltet hat. Falls Sie eine Bibel zur Hand nehmen möchten, um dem Bibeltext besser folgen zu können, schlagen Sie bitte im dritten Buch Mose das vierte Kapitel auf. Das dritte Buch Mose beginnt mit einer Einladung Gottes an das Volk Israel, ihm verschiedene Opfer darzubringen und ihn dadurch zu ehren. 5 verschiedene Opferarten werden genannt. Das Brandopfer, das Speisopfer, das Dankopfer, auf das ich in der vorigen Sendung eingegangen bin, dann das Sündopfer und schließlich das Schuldopfer. Inzwischen sind wir also bei der 4. Opferart angelangt, beim Sündopfer. Das Sündopfer spricht von der Sünde als Wesensmerkmal, das Schuldopfer dagegen von der Sünde als Handlung. Worin liegt der Unterschied? Nun, der Mensch ist von Natur aus ein Sünder, weil er ein Teil der von Gott abgefallenen Welt ist. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, schreibt Paulus im Römerbrief. Um zu diesem Schluss zu kommen, braucht man überhaupt nicht zu wissen, was der einzelne Mensch auf dem Kerbholz hat. Da reicht es aus, zu wissen, dass dieser Mensch ein Mensch ist. Denn folglich ist er dann auch ein Sünder. Auf diesen Sachverhalt nimmt das Sündopfer Bezug. Das Schuldopfer dagegen bezieht sich auf das, was ein Mensch konkret tut, weil er dem Wesen nach ein Sünder ist. Mehrere auffallende Merkmale unterscheiden das Sündopfer, um das es jetzt hier gehen soll, von den anderen 4 Opfern und stellen damit seine überragende Bedeutung heraus. Erstens, das Kapitel über die Sündopfer ist doppelt so lang wie die Texte über die anderen Opfer. Dem Brandopfer wurden 17 Verse gewidmet, dem Speisopfer 16, dem Dankopfer wieder 17 und nun folgt das Sündopfer mit immerhin 35 Versen. Außerdem werden die ersten 13 Verse des nächsten Kapitels von vielen Bibelauslegern auch noch dem Sündopfer zugerechnet. Offenbar handelt es sich also um ein sehr wichtiges Opfer. Eine zweite Besonderheit. Das Sündopfer scheint ein völlig neues Opfer zu sein. Es gibt keine früheren Berichte darüber in der Bibel. Und soweit bekannt ist, gab es auch bei keinem heidnischen Volk ein ähnliches Opfer, das den Menschen daran erinnerte, dass er von Geburt an ein Sünder ist. Drittens, das alttestamentliche Gesetz dürfte etwa 3.500 Jahre alt sein. Mose hat es von Gott auf dem Berg Sinai erhalten. Der sogenannte Sündenfall lag also schon damals weit in der Vergangenheit. Das heißt, schon lange bevor es das Sündopfer gab, gab es Menschen, die von Natur aus Sünder waren. Aber erst das Gesetz machte ihnen diesen Sachverhalt deutlich. Bei allen Festen wurde ein Sündopfer dargebracht. Am Passa- und am Wochenfest genauso wie am Neujahrs- und am Laubhüttenfest. Auch am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, wurde ein Sündopfer dargebracht. Und schließlich noch ein vierter Punkt. Das Sündopfer unterscheidet sich in mehrfacher Weise vom Brandopfer, obwohl es am selben Ort dargebracht wurde. In Kapitel 6 ist die Anweisung Gottes an Mose zu finden, die lautet, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz des Sündopfers. An der Stätte, wo du das Brandopfer schlachtest, sollst du auch das Sündopfer schlachten vor dem Herrn. Es ist ein hochheiliges. Im Grunde könnte man sagen, wo das Brandopfer aufhört, da setzt das Sündopfer ein. Das Brandopfer zeigt zwar, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, aber das Sündopfer spricht in besonderer Weise davon, warum das unbedingt nötig war. Eben weil sich der Mensch als geborener Sünder in einer verzweifelten Lage befand. Anders ausgedrückt, beim Nachdenken über das Brandopfer können wir erkennen, was für einen wertvollen Dienst uns Christus erweist. Das Sündopfer dagegen macht uns klar, wie abscheulich die Sünde ist, der wir als Menschen verhaftet sind. Ganz wichtig ist auch der folgende Unterschied zwischen dem Brand- und dem Sündopfer. Das Brandopfer wurde freiwillig dargebracht. Das Sündopfer dagegen wurde von Gott in bestimmten Fällen angeordnet. Außerdem stieg der Rauch des Brandopfers empor, während das Blut des Sündopfers ausgegossen wurde. Man könnte auch sagen, das eine ging in die Höhe, das andere ging in die Tiefe. Ich lese nun die beiden ersten Verse aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 4. Da geht es um Sünden, die nicht mit Absicht getan wurden, ja, die der Betreffende womöglich nicht einmal richtig bemerkt hat. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte. Und dann folgen einige Beispiele, auf die ich gleich auch noch eingehen werde. Wichtig ist, es geht hier um Sünden, die versehentlich begangen wurden. Wenn jemand bewusst oder sogar willentlich sündigte, dann war das Sündopfer nutzlos. Im 10. Kapitel des Hebräerbriefes gibt es einen Abschnitt, der genau darauf Bezug nimmt, aber erst einmal mit einem mutmachenden Vers beginnt. Über die Christen heißt es dort in Vers 19, dass sie durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. In Vers 22 folgt eine Bekräftigung, die sinngemäß lautet, denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt. Diese Besprengung erinnert natürlich an das Darbringen eines Opfertieres, mit dessen Blut der Altar besprengt wurde. Auch diese Aussage soll Christen ermutigen. Doch dann folgt eine ernste Warnung davor, den Opfertod Jesu gewissermaßen dadurch zu vergeuden, indem einfach gedankenlos weitergesündigt wird. In den Versen 26 und 27 heißt es, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht. Und schließlich wird daran erinnert, wie es zur Zeit des Alten Testaments war, wenn jemand Gottes Gesetz mit Füßen trat. In Vers 28 heißt es sinngemäß, jeder, der sich weigerte, das Gesetz des Mose zu befolgen, wurde auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet. Soweit einige Abschnitte aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Über das Sündopfer, das im 3. Mosebuch beschrieben wird, hatte ich eben schon gesagt, wenn jemand bewusst oder sogar willentlich sündigte, dann war dieses Sündopfer nutzlos. Doch es gibt eben auch Sünden, die versehentlich begangen werden. Sie zeugen davon, dass der Mensch seinem Wesen nach, also von Natur aus, ein Sünder ist. Diese Einsicht geht natürlich vielen Leuten völlig gegen den Strich. Doch schon ganz am Anfang der Bibel wird von Gott die niederschmetternde Diagnose gestellt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wir tun einfach Dinge, die Gott nicht gefallen. Das Darbringen eines Sündopfers sollte dem Menschen helfen zu erkennen, wie schlimm es um ihn stand. Sicher gibt es Angenehmeres, aber nur wer über sich selbst Bescheid weiß, wird die Notwendigkeit erkennen, etwas ändern zu müssen. Das wusste auch schon David und hat in Psalm 139 zu Gott gebetet, »Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ich stelle mir vor, wie sich David mit irgendeinem Problem herumgequält hat und wie er spürte, dass ihn diese Sache im Alltag immer mehr belastete. Vielleicht hat er auch geahnt, dass er daran selbst nicht ganz unschuldig war. Andererseits meinte er wohl, dass es für sein Verhalten gute Gründe gab. Als er schließlich mit seinem Latein am Ende war, gab es für ihn nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe zu meinem Psychiater oder ich lege mich bei Gott auf die Couch. David hat sich für die zweite Möglichkeit entschieden. Und ich kann Ihnen nur dazu raten, das Gleiche zu tun, wenn Sie den Eindruck haben, dass irgendeine Sünde an Ihrer Misere schuld sein könnte. Legen Sie sich bei Gott auf die Couch und bitten Sie ihn, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Sünden, die versehentlich begangen werden oder von denen man nicht einmal im Nachhinein weiß, dass man sie begangen hat, solche Sünden haben David offenbar sehr beschäftigt. Denn in Psalm 19 betet er, wer kann merken, wie oft er fehlet, also eine Verfehlung begeht? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Ob sich die folgende Geschichte tatsächlich so zugetragen hat, weiß ich nicht. Falls nicht, dann ist sie auf jeden Fall gut erfunden. Sie handelt von einer Gruppe von Männern, die sich regelmäßig zum Gebet trafen. Einer von ihnen betete immer wieder, Herr, wenn wir irgendeine Sünde begangen haben, von der wir nichts wissen, dann vergib sie uns bitte. Die Männer hatten es bald satt, jedes Mal diesen formelhaften Satz zu hören, und so fragte ihn einer, warum nennst du diese mysteriöse Sünde nicht einfach beim Namen und bittest Gott um Vergebung? Etwas verblüfft antwortete der Mann, ich weiß wirklich nicht, worum es sich handeln könnte. Da meinte der Leiter der Gebetsgruppe, wenn du es nicht weißt, dann gib doch einfach mal einen Tipp ab. Irgendetwas wird dir schon einfallen, womit Kerle wie wir manchmal Probleme haben. Der andere dachte kurz nach und betete dann tatsächlich, Herr, bitte vergib uns, wenn wir uns in dieser oder jener Hinsicht schuldig gemacht haben, wobei er nun eine ganz konkrete Sünde nannte. Das Erstaunliche war, jeder konnte von Herzen mitbeten, denn jeder war schon mal lieblos zu seiner Frau gewesen, hatte Neidgefühle gegenüber den Arbeitskollegen oder ging immer schnell auf Tauchstation, wenn jemand für eine Aufgabe in der Gemeinde gebraucht wurde. Diese Geschichte zeigt, wie ähnlich wir uns sogar beim Sündigen sind, was wohl daran liegt, dass wir von Geburt an Sünder sind und dass eine gewisse Veranlagung zum Sündigen in uns steckt. Für Menschen, die aus Unwissenheit, Leichtsinn oder Versehen eine schwere Schuld auf sich geladen haben, hat Gott später übrigens sogenannte Freistädte vorgesehen. Dorthin konnte sich jemand flüchten, der etwa ohne Absicht den Tod einer anderen Person verursacht hatte. Diese Freistädte waren ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie gnädig Gott ist. Einen besonderen Zufluchtsort hält Gott übrigens auch für Christen bereit. Im ersten Johannesbrief heißt es ganz am Anfang von Kapitel 2, »Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.« Was Jesus als Fürsprecher auszurichten vermag, das schildert der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus. Paulus schreibt über sich selbst, dass er der Erste, das heißt der Schlimmste aller Sünder war. Denn er war ein Lästerer, ein Frevler und ein Christenverfolger. Doch dann widerfuhr ihm Barmherzigkeit, weil er unwissend, also noch im Zustand des Unglaubens gehandelt hatte. Weiter schreibt er, es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Was Paulus hier beschreibt, kann ich nur allzu gut nachvollziehen. Mein Vater starb, als ich 14 war, und ich musste schon bald ins Berufsleben hinaus. Dort kam ich mit den falschen Leuten zusammen. Ich meinte, Dinge tun zu müssen, die ein Mann vielleicht mit 25 Jahren tut. Doch ich war erst 16. Dann kam jener Tag, an dem ich Christus in mein Leben aufnahm, und von diesem Tag an bis heute schaue ich mit Abscheu auf das zurück, was ich damals getan habe. Doch Gott sei Dank gibt es auch heute noch so etwas wie ein Sündopfer. Jesus Christus ist für mich gestorben, deshalb kann ich zu ihm kommen und ihm alles sagen. Ich kann mich bei ihm auf die Couch legen und ihm meine Schuld bekennen. Und er vergibt mir, weil er sich am Kreuz bereits um alle meine Sünden gekümmert hat. Ich möchte es einmal so sagen. Das Sündopfer des Alten Testaments lehrt uns, dass wir uns so betrachten müssen, wie Gott uns sieht. Das Sündopfer macht uns bewusst, dass wir Sünder sind und dass wir vor Gott unwürdig sind. Aber das Sündopfer weist auch auf einen Ausweg hin. In Psalm 32 heißt es, »Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.« Das Sündopfer ist allerdings kein Allheilmittel. Schon David, ein Mann des Alten Testaments, erkannte die Unzulänglichkeit des Opferdarbringens. In Psalm 40 schreibt er, »Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer.« Es ist, als ob David geahnt hätte, dass vollkommene Sündenvergebung erst durch den Opfertod Jesu möglich sein würde. Der Schreiber des Hebräerbriefes wiederum drückt es so aus. »Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist, durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenen Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.« So der Schreiber des Hebräerbriefes. Einfacher ausgedrückt, Christen haben die Möglichkeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Warum? Weil Jesus ihr Sündopfer ist. Er holt sie aus dem Zustand der Sünde heraus, in dem sie sich von Geburt an befinden. Auch wenn ich hier fast schon ins Schwärmen gerate über das, was Jesus für die Menschen getan hat, will ich einen Aspekt dennoch nicht außer Acht lassen. Gott ist ein gerechter Gott. Egal, ob er Sünde vergibt oder Sünde bestraft, er tut es nicht einfach pauschal. Es gibt verschiedene Grade der Bestrafung, ebenso wie es unterschiedliche Grade der Belohnung gibt. Auch das Ausmaß der Verantwortung wird berücksichtigt. Und damit komme ich nun wieder zu unserem Bibeltext im 3. Mosebuch, Kapitel 4 zurück. Dort geht es jetzt nämlich um ein spezielles Sündopfer, das ein Priester darbringen soll, wenn er aus Versehen eine Sünde begangen hat. In Vers 3 heißt es da, »Wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, so dass er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer.« Die Sünde des Priesters wird hier in der Aufzählung verschiedener Beispiele als erste genannt, weil der Priester an führender Stelle stand. Wenn er ein Unrecht beging, war das ganze Volk davon betroffen. Seine Sünde war gewissermaßen auch ihre Sünde. Denn den Halbsatz, so dass er eine Schuld auf das Volk brächte, kann man auch folgendermaßen übersetzen, so dass er das Volk veranlasste, ebenfalls zu sündigen. Wenn ein Priester sündigt, sollte er einen jungen Stier als Opfer darbringen, das wertvollste aller vorgesehenen Opfertiere. Das heißt, die Stellung dessen, der gesündigt hatte, war entscheidend für die Wahl der Tierart für ein Sündopfer. Die Sünde eines Priesters mag nicht größer gewesen sein als die eines anderen Menschen, aber seine Verantwortung war größer. Die Verantwortung eines Menschen spielt auch im Neuen Testament eine Rolle. So heißt es etwa im Jakobusbrief, »Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde.« Und ebenfalls bei Jakobus ist zu lesen, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden, und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Wer das Wort Gottes predigt, hat eine besondere Verantwortung. Wer ein Solo singt, hat Verantwortung. Wer Diakon ist oder sonst ein Amt in der Gemeinde bekleidet, wer den Kindergottesdienst hält, wer andere unterrichtet, der hat eine besondere Verantwortung. Und Gott selbst wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen, wie wir mit unserer Verantwortung umgegangen sind. Weiter im Bibeltext ab Vers 4. Und er, der Priester, soll den Stier vor die Tür der Stiftshütte bringen, vor den Herrn, und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und ihn schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll vom Blut des Stieres nehmen und es in die Stiftshütte bringen und soll seinen Finger in das Blut tauchen und damit siebenmal sprengen vor dem Herrn an den Vorhang im Heiligen. Und soll vor dem Herrn etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars tun, der in der Stiftshütte steht, und alles andere Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der Stiftshütte steht. Das Blut, das siebenmal an den Vorhang in der Stiftshütte gesprengt wurde, sollte offenbar sicherstellen, dass die Beziehung zwischen den beiden Parteien, die sich vor bzw. hinter dem Vorhang befanden, also zwischen Mensch und Gott, dass diese Beziehung nicht völlig zerbricht. Und das Blut, das an die Hörner des Räucheraltars, also an den Ort des Gebets gestrichen wurde, sollte vermutlich das Recht des Schuldigen zur Anbetung wiederherstellen. Gut, dass solche Rituale für uns heute Vergangenheit sind. Unser Angenommensein bei Gott ist nur vom Blut Jesu Christi abhängig, das er am Kreuz vergossen hat. Was das für uns bedeutet, formuliert der erste Johannesbrief so: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gestatten Sie mir bitte, dass ich an dieser Stelle einmal ganz persönlich werde. Wenn Jesus Christus Ihnen vergeben hat, dann brauchen Sie keine Schuldgefühle mehr zu haben. Sie brauchen sich auch nicht mehr zu fragen, ob er Ihnen denn auch wirklich vergeben habe. Er hat alle Ihre Sündenschuld weggenommen, und zwar restlos. Wenn Sie zu Christus kommen und ihn um Vergebung Ihrer Schuld bitten, dann werden Sie feststellen können, dass er wirklich die Macht dazu hat, Sünde zu vergeben. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse 8 bis 10. Und alles Fett des Sündopfers soll er, der Priester, abheben, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber, an den Nieren abgelöst, gleich wie man es abhebt vom Rind beim Dankopfer, und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Brandopferaltar. Hier entspricht das Ritual des Sündopfers dem des Dankopfers. Deshalb will ich auf die Einzelheiten nicht noch einmal eingehen. Die Sünde ist nun vergeben. Die Gemeinschaft mit Gott ist wiederhergestellt. Und der Priester kann seinen Dienst wieder versehen. Das Fett wird als Opfergabe auf dem Altar verbrannt. Wir erinnern uns, dass das Fett als wertvollster Teil des Tieres galt. Weiter ab Vers 11. Aber das Fell des Stieres mit allem Fleisch, samt Kopf und Schenkeln und die Eingeweide und den Mist, das soll er alles hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte, wo man die Asche hinschüttet, und soll es verbrennen auf dem Holz mit Feuer. An diesem Punkt gibt es einen großen Unterschied zu den anderen Opfern. Der Rest des Stieres wurde aus dem Lager gebracht und dort verbrannt. Vom Sündopfer sollten die Priester grundsätzlich keinen Anteil zum Verzehr erhalten, denn sonst hätten sie ja in gewisser Weise von ihrer eigenen Sünde profitiert. Auf das Hinaustragen des Stieres aus dem Lager, dem äußerlich wohl auffälligsten Unterschied zu den anderen Opfern, spielt der Hebräerbrief in Kapitel 13 an. Da heißt es: Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wurde, Sie wurden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Draußen vor dem Tor, da wurden normalerweise die Verbrecher hingerichtet. Und damit war es genau der richtige Platz, an dem Jesus gestorben ist. Denn, so drückt Paulus es aus, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Gott hat seinen Sohn sozusagen als Verbrecher sterben lassen. Und wozu das alles? Hier die Antwort von Paulus: Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 5 verschiedene Arten, Gott ein Opfer darzubringen, werden dem Volk Israel am Anfang des 3. Mosebuches vorgestellt. 5 Opfer, die zum Teil freiwillig und eben nicht im Rahmen des üblichen Opferdienstes an der Stiftshütte dargebracht werden konnten. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.